Hallo, liebe Zuhörer. Heute werde ich von weiteren Ereignissen berichten im Jahre 2014, so hauptsächlich im Sommer 2014, wie es weiterging mit meiner Liebesgeschichte mit Viktor, wie die Geschichte weitergeht mit meinem Vater. Mit Viktor war es so, dass durch die Situation mit meinem Vater, also dass mein Vater nicht mehr finanziell für mich sorgen wollte und mich das natürlich in eine Situation versetzte, die mich sehr unter Druck setzte und wo ich mich auch sehr unter Druck gefühlt habe, vor allen Dingen, weil ja mein Vater mich erpressen wollte damit, dass wenn ich mich von Viktor trennen würde, dass er mir dann eben alles zur Verfügung stellen würde und dass ich das schönste Leben haben könnte, auch zumindest auf der materiellen Ebene, wie ich es mir vorstellen könnte. Das hat er mir mehrfach so klipp und klar gesagt. Und ich darauf auf keinen Fall eingehen wollte und Viktor sich in dieser Situation natürlich auch nicht ganz wohl fühlte und sich nicht unbedingt verantwortlich dafür fühlte, aber auf keinen Fall eben wollte, dass es mir materiell eben schlecht geht, wenn ich mit ihm zusammen bin. Das war also in diesem Jahr schon auch immer das Thema. Und für mich war aber ganz klar, dass ich in jedem Fall mich nicht von meinem Vater erpressen lasse, selbst wenn jetzt die Beziehung zu Viktor tatsächlich beendet gewesen wäre, ich in keinem Fall irgendwie mich selbst verraten hätte und auf diese Art und Weise eben an die finanziellen Mittel gekommen wäre. Und dann war es ja so, dadurch, dass ich einmal nicht die finanziellen Mittel hatte, um mich jetzt wirklich regelmäßig mit ihm treffen zu können und auch auf der anderen Seite ich zu dem Zeitpunkt auch noch mich mit meiner Familie, also beziehungsweise mit meinen Kindern sehr verbunden gefühlt habe und auch mit dem Vater der Kinder ja auch eine Vereinbarung hatte, dass ich mich um die Kinder eben kümmere und er das Finanzielle dann übernimmt. Also ich mich hauptsächlich um die Kinder kümmere. Er hat sich auch die ganze Zeit um die Kinder gekümmert, aber ich habe halt die hauptsächliche Zeit eben mich um die Kinder gekümmert. Dass ich da auch ja so Schwierigkeiten hatte, mich wirklich da mich zu lösen, mir da Zeit zu nehmen, dann mir auch die finanziellen Mittel scheinbar gefehlt haben. Letztendlich war es aber so, dass ich das immer irgendwie aufgebracht habe, die finanziellen Mittel für unsere Treffen. Wir haben uns dann alle paar Wochen getroffen, ich denke mal so alle 2 Monate waren es, immer mal für ein paar Tage, sodass ich mich eben für ein paar Tage freischaufen konnte, terminlich, zeitlich gesehen mit meinen Kindern und irgendwie von irgendwoher ja das Geld dann auch gekommen ist, dass ich dann auch entweder die Zugfahrt nach Paris und das Hotel bezahlen konnte oder dann haben wir uns ab dem Frühjahr, als Viktor dann wieder in Zaftert war, dass ich dann die Flüge bezahlen konnte und auch dann ein Apartment in Zaftert, weil ich nicht bei Viktor gewohnt habe, sondern dann in meinem Apartment, weil ja mein Vater, ich in das Haus von meinem Vater ja nicht gehen konnte, weil er mir das ja verboten hatte, überhaupt in Zaftert zu sein. Also irgendwie kamen die Zeit und die finanziellen Mittel dann doch immer zustande und so haben wir uns, wie gesagt, so alle paar Wochen, alle 2 Monate etwa dann für ein paar Tage getroffen. Das waren dann immer nur, also in Paris waren es eigentlich immer nur 2, 3 Tage, also 2 Nächte. Und in Zaftert waren es dann ja so höchstens 3, 4 Tage. Und dann war es so, dass sich Viktor schon natürlich immer sehr gefreut hat, mich zu sehen. Und auf der anderen Seite war es dann oft schwierig, ja, dass er sich das selber auch irgendwie eingesteht, dass ich ihm doch sehr, sehr wichtig war oder bin und dass er dann auch immer sehr traurig war, wenn ich dann eben wieder gefahren bin. Und so war es dann auch immer so eine Mischung zwischen Freude und dann auch eine Abwehrhaltung von ihm. Also, dass er dann gemerkt hat, dass es ihm total gut tut, mit mir zusammen zu sein, dass es immer tiefer geht. Und dann aber auch die Angst davor zu haben, dass es eben immer tiefer geht und das Gefühl zu haben, oh, sie geht jetzt wieder für mehrere Wochen. Und da gab es auch einige Begebenheiten, eigentlich bei jedem Treffen dann, dass es am letzten Tag immer sehr schwierig wurde, dass er in so einer totalen Abwehrhaltung war, und das aber vor sich nicht eingestehen konnte. Und ja, das war dann für mich auch immer schwierig, dann wirklich bei mir zu bleiben und zu sehen, dass das jetzt nichts mit mir zu tun hat, dass er nicht mich abwehrt, sondern seine Gefühle mir gegenüber. Und da gab es dann auch eine Phase, das war dann im Sommer 2014. Wir hatten uns, ich glaube, im Mai gesehen. Und es war wie die letzten Male zuvor, immer am letzten Tag war es dann irgendwie schwierig. Und dann hatte ich ihm noch eine Mail geschrieben, dass ich gut angekommen sei in Deutschland. Und er hatte mir kurz darauf geantwortet und dann war Funkstille für 3 Wochen. Und also er hat sich überhaupt nicht mehr per Mail bei mir gemeldet, was in den ganzen letzten Jahren zuvor, also wir hatten uns ja 2011 kennengelernt und da war immer ein regelmäßiger E-Mail-Kontakt gewesen. Nicht unbedingt täglich, aber doch wöchentlich mindestens einmal. Und plötzlich war es halt so, dass er sich 3 Wochen lang gar nicht gemeldet hatte, also gar nicht per E-Mail. Und ich hatte dann zwar noch eine Mail geschrieben, aber habe gespürt, ich hatte so eine innerliche Verbindung zu ihm, dass er irgendwie diese Zeit für sich brauchte, vielleicht einmal, um mich zu testen, so hatte ich das Gefühl, und auf der anderen Seite auch sich selber klar zu werden über seine Gefühle zu mir und dass er diesen Rückzug brauchte und dass ich ihn den auch gewähren musste. Also ich ihm auch diese Zeit geben sollte, auch wenn es jetzt nicht klar kommuniziert war. Und da ich das gespürt habe, konnte ich auch wieder bei mir bleiben und das auch zulassen. Und ich bin dann, ja, nach diesen 3 Wochen hatte ich eine Reise geplant gehabt nach Zaftert. Oder es war vielleicht auch ein bisschen später. Es lag auf jeden Fall wieder mehrere Wochen zwischen unseren Treffen. Und er wusste gar nicht, wann ich wieder nach Zaftert kommen würde. Also er hatte den Mailkontakt abgebrochen. Er wusste auch gar nicht, wann ich jetzt genau nach Zaftert wieder kommen würde. Und er hatte vielleicht auch gehofft, dass ich wieder früher kommen würde. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich sogar eine Woche in Zaftert geplant gehabt. Und er wusste aber nicht genau, wann ich kommen würde. Und dann bin ich in Zaftert angekommen und war in meinem Apartment. Und dann war es so, dass ich dann zum Strand gehen wollte. Ich hatte ihm auch gar nicht geschrieben, dass ich angekommen war oder auch nicht geschrieben, dass ich überhaupt kommen würde. Und ich musste von meinem Apartment, wenn ich an den Strand wollte, immer an seinem Haus auch vorbei. Und ich laufe da vorbei und er stand beziehungsweise er hat in Anführungsstrichen zufälligerweise gerade sein Auto geputzt, eins seiner Lieblingsbeschäftigungen. Und ich sehe ihn und dann gehe ich auf ihn zu und begrüße ihn. Und das war auch ganz komisch, also wie ich mich dann auch selber beobachtet habe. Es war so, als wäre es völlig normal, also dass wir keinen Kontakt hatten mehrere Wochen lang, dass ich jetzt einfach zu ihm gehe und ihn begrüße und er begrüßt mich und ja, also das war irgendwie so eine Selbstverständlichkeit und ich war in keiner Weise irgendwie böse, dass er sich nicht gemeldet hatte. Ich habe ihm auch zu dem Zeitpunkt nichts gesagt. Er hat mich dann auch kurz in sein Haus eingeladen. Und dann bin ich wieder, also ich glaube, wir waren so eine halbe Stunde, haben auch gar nicht darüber geredet, dass er sich nicht gemeldet hatte, sondern es war, wie gesagt, als hätten wir uns erst gestern gesehen Und ja, war alles ganz normal. Und er hat sich natürlich total gefreut, auch mich zu sehen. Und ich habe mich natürlich auch gefreut. Und dann bin ich an den Strand gegangen und wir hatten uns auch nicht weiter verabredet. Und ja, und dann war das so, dass ich am nächsten Tag ihn da nicht gesehen hatte und auch nicht bei ihm jetzt vorbeigegangen bin. Ich habe ihn auch nicht am Strand gesehen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, also er meldet sich halt auch nicht. Und dann habe ich am übernächsten Tag mir gedacht, nee, also da muss ich jetzt mal wirklich mit ihm sprechen, dass das eigentlich so jetzt nicht geht, wenn man befreundet ist oder wenn man gar eine Beziehung hat, wobei das zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht eindeutig war. Also es war ja immer noch so affärenmäßig, sage ich mal. Er ist ja auch immer noch verheiratet und hat ja auch die ganzen Winter über mit seiner Frau in Paris gelebt. Und ja, was ist das jetzt nun eigentlich auch so für mich? Welchen Stand haben wir? Und das wollte ich dann klären und bin dann bei ihm vorbeigegangen und habe, und er war dann auch da und dann habe ich zu ihm gesagt, Viktor, also ich würde gerne mal mit dir sprechen. Und er hat dann schon gleich gesagt, ja, sprechen ist immer noch besser, als sich die Köpfe einzuschlagen. Also anscheinend hat er schon irgendwie natürlich geahnt und gewusst, dass sein Verhalten mir gegenüber nicht so ganz okay war. Und ja, und dann haben wir miteinander geredet und ich habe ihm halt gesagt, dass ich ja ganz gerne auch wüsste, wie er jetzt zu mir steht und was er von mir erwartet und dass ich es eben nicht gut fand, dass er ohne mir das zu sagen, sie einfach zurückgezogen hat. Er hätte mich ja einfach mal informieren können. Und dann wäre das völlig okay gewesen. Und dass ich schon erwarte, wenn man befreundet ist, dass man sich gegenseitig dann auch sagt, wenn man sich zurückziehen möchte. Und habe ihm aber auch gleichzeitig gesagt, dass ich irgendwie gespürt habe, dass er eben diesen Rückzug brauchte. Und dann hat er auch zugegeben, hat er gesagt, ja, also er würde schon verstehen, dass ich ja, dass ich dann gerne auch Bescheid bekommen würde und er hätte das ja auch machen können. Aber er hat es halt nicht gemacht. Und das war dann echt auch dann wirklich interessant, als ich ihm dann halt auch dann gesagt habe, also dass ich es wirklich schade finde, dass er wenn eben eine Freundschaft besteht, dass er mir dann das nicht Bescheid gibt. Und ja, und was jetzt nun der Stand der Beziehung oder unserer Freundschaft ist. Und dann sagt er zu mir, ja, also ja, so bezaubernd finde ich dich ja jetzt auch nicht. So nach dem Motto, da ich dich nicht so bezaubernd finde, haben wir jetzt eigentlich auch jetzt nicht so eine Beziehung. Ja, dass wir uns gegenseitig irgendwie Dinge anvertrauen könnten oder so. Und ich habe in dem Moment gewusst, dass er lügt. Und das habe ich ihm dann auch gesagt. Also, du lügst. Das ist nicht wahr. Also, es ist nicht wahr, dass du mich so bezaubernd nicht findest. Und da war er, ja, also hat er auch nicht widersprochen. Und dann hat er nur gemeint, so völlig resigniert. Ja, wenn du eh schon alles weißt. Genau. Also ich weiß oder wusste, dass ich ihm total wichtig bin und dass er mich schon sehr bezaubernd findet und dass es für ihn eben schwierig ist, sich das einzugestehen, dass ich ihm so wichtig bin. Also davor hat er wirklich auch Angst gehabt und ich habe dafür auch Verständnis. Und dadurch konnten wir dann die restliche Zeit, dann auch, ja, haben wir uns dann doch täglich getroffen, haben uns dann auch am Strand verabredet und ja, das war dann ganz schön oder auch, dass ich ihn dann abends dann immer besucht habe, weil er meinte, abends wäre halt die beste Zeit, um sich dann auch zu treffen und da könnte ich auch gerne vorbeikommen. Und so hatten wir dann doch noch mehrere Tage dann auch Zeit gehabt für uns. Das war dann auch sehr schön. Und für ihn war es, glaube ich, auch dann wichtig, ja, zu erfahren, einmal, dass ich mit ihm gesprochen habe, dass ich es ihm auch gesagt habe, was ich fühle. Und dass er sich auch dann letztendlich klar geworden ist, was er auch für mich empfindet, auch wenn er das für ihn schwer war, das zuzulassen. Aber das war dann so ein ganz guter Weg, nachdem wir dann darüber gesprochen haben, wie wir das dann auch gestalten wollen. Also, dass er sich nicht so unter Druck gesetzt fühlt. Also, er hat dann auch gesagt, also für ihn wäre das halt, wenn wir uns immer nur so 3, 4 Tage sehen würden. Und dieser geballte Zeitraum, das würde ihn so sehr unter Druck setzen, dass das dann auch irgendwie schön wird. Und ja, und dadurch, dass wir da mehrere Tage Zeit hatten miteinander, war die Lage dann halt auch viel entspannter. Das war dann sehr schön. Und dann bin ich wieder nach Deutschland zurückgekehrt, bin dann aber, das war dann schon klar, das hatte ich ihm dann auch gesagt, dass ich in den Sommerferien wieder nach Zaftert kommen würde. Und zwar dann 3 Wochen. Ich war dann, ja, ich glaube wirklich 3 Wochen dann in Zaftert. Und zwar dann ohne meine Kinder, weil ich mit meinen Kindern nicht nach Zaftert reisen konnte, weil mir die finanziellen Mittel gefehlt haben, für mich und meine Kinder dann Apartment zu suchen. Ich auch noch immer die Hoffnung hatte, dass mein Vater zumindest dann meinen Kindern erlaubt, im Haus zu wohnen. Aber das hat er ganz strikt abgelehnt. Da gab es dann noch ja auch wirklich richtige Missverständnisse, von denen ich nachher noch erzählen werde. Und als ich dann 3 Wochen alleine in Zaftert war, in den Sommerferien, meine Kinder waren mit ihrem Vater verreist, war aber auch schon klar, dass ich Viktor erstmal dann auch nicht sehen konnte, weil zu dem Zeitpunkt, zumindest in den ersten 2 Wochen, seine Familie da war, seine Frau, seine Kinder, seine Enkel. Waren da dann 2 Wochen genau an dem gleichen Tag angekommen, wie ich dann nach Zaftert gekommen bin. Ich hatte ja dann sowieso auch ein Apartment gemietet für diese Zeit. Und ich hatte mich auch wenn ich jetzt Viktor zu der Zeit dann nicht sehen konnte, habe ich mich sehr, sehr auf diese Zeit für mich alleine gefreut. Also zu dem Zeitpunkt war ich immer noch ganz begierig, mich ja wirklich allein zu sein mit mir selbst. Ich hatte damals ja auch noch, beziehungsweise ich bin ja bis heute noch in Ausbildung im Jugenddesign, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mehrere Kurse belegt, die große Ausbildung, Analytiker-Ausbildung gemacht, war sehr stark damit beschäftigt, mich mit dem Jugenddesign zu beschäftigen, stand ein halbes Jahr vor meiner eine Analytikerprüfung. Und so gab es für mich wirklich genug zu tun, einmal mit dem jungen Design, dann auch zu mir selbst zu finden, die Zeit mit mir selbst zu genießen, mich, soweit es geht, auch auszuruhen, zu entspannen unter all dem Druck, was in dem ganzen Jahr zuvor passiert ist, was mich ja sehr angestrengt hat. Und so war ich, ja, auch voller Freude, diese Zeit dann auch mit mir zu genießen. Und das war dann auch noch mal sehr lustig, weil also ich kam an und die Familie war auch am Abend zuvor angekommen. Und Viktor wusste ja, dass ich komme. Und am nächsten Morgen, also ich war noch keine 12 Stunden in meinem Apartment und das Apartment lag ja nur 3, 4 Minuten Laufnähe zu Viktors Haus. Ja, höre ich plötzlich draußen am Morgen, ich war noch im Bett, hatte es mir gemütlich gemacht, weil das Wetter war auch nicht so toll, hatte gerade gefrühstückt. höre ich draußen eine Stimme, die wie Viktor klang. Und ja, und dann war es tatsächlich, ist er zu meinem Apartment gekommen, hat sich weggeschlichen von seiner Familie, um mich dann kurz zu treffen. Und das war total schön. Ich habe mich sehr gefreut. Es war halt sehr überraschend und er war über sich selbst auch überrascht. Das hat er auch so gesagt. Das war auch noch mal richtig lustig, weil er dann irgendwie meinte, ja, also er würde sich richtig gut fühlen, als er könne das gar nicht verstehen, weil hätte sich jetzt da weggeschlichen und hat dann wohl schon irgendwie auch Angst, dass er quasi erwischt wird, aber er würde sich richtig gut fühlen. Und ja, so fing meine Zeit mit mir alleine doch ganz schön an. Er ist dann wieder zurückgegangen nach einer halben Stunde und ja, und wir hatten und er ist da hat sich dann noch, ich glaube, zweimal innerhalb dieser Zeit, wo ich dann alleine war, ja, haben wir uns dann auch getroffen. Aber das war jetzt nicht das Wichtigste für mich in dieser Zeit. Und dann lief parallel noch eine Geschichte mit meinem Vater. Ich hatte meinem Vater, als ich dann allein in Zaftert war und ich auch an dem Haus vorbeigegangen bin, hatte ich irgendwie den Impuls gehabt, meinem Vater nochmal eine Nachricht zu schicken, um ihn zu fragen, ob er nicht doch vielleicht erlauben könnte, dass ich mit den Kindern ins Haus gehe in den Sommerferien, weil sich die Kinder das so sehr wünschen. Also das war auch noch mal ein Thema gewesen, bevor die Sommerferien angefangen hatten, haben meine Kinder haben sie mich noch mal gefragt, ja, können wir nicht doch ins Haus? Wir wollen so gerne ins Haus. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, also wenn ich den Opa frage, ob wir ins Haus können, dann wird er es garantiert nicht erlauben. Fragt ihr ihn doch selber. Und irgendwie haben sie sich aber nicht getraut, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hatte ich halt den Impuls gehabt, meinem Vater eine Nachricht zu schicken. Und das habe ich dann auch gemacht. Und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, als ich die Nachricht geschickt hatte, dass es ja ein riesiges, ja, Drama hinter den Kulissen gab, sage ich jetzt mal, weil mir keiner was davon gesagt hat. Und zwar hat wohl mein Vater meine Nachricht völlig missverstanden und hat sie aber auch noch aus Versehen wohl gelöscht, sodass er es auch dann nicht mehr nachlesen konnte. Er hatte gelesen, dass ich mit den Kindern schon in Zaftert wäre und hat sich furchtbar darüber aufgeregt, weil er es ja mir verboten hatte. Und er hat aber nicht mich dann kontaktiert oder mich angerufen, um zu fragen, ob ich jetzt wirklich in Zaftert bin mit den Kindern, sondern hat dann ja meine Geschwister und meine Mutter eben da wohl gefragt. Und das Merkwürdige war, dass meine Mutter und meine Schwester genau wussten, dass ich nicht in Zaftert bin, dass ich nicht mit den Kindern in Zaftert bin, sondern dass ich alleine in Zaftert bin. Und die wussten, weil wir darüber noch kurz vor den Sommerferien darüber gesprochen hatten, weil mich meine Mutter und meine Schwester gefragt hatten, wie denn unsere Pläne für die Sommerferien seien. Ich ihnen erzählt hatte, dass ich erst 3 Wochen alleine bin in Zaftert und die Kinder mit dem Vater verreisen. Und zu der Zeit nicht da sind. Und ja, also das wussten meine Schwester und meine Mutter. Und das haben sie wohl aber meinem Vater nicht erzählt, aus welchen Gründen auch immer. Es war dann sogar so, dass meine Schwester meine Kinder angerufen hat, die zu dem Zeitpunkt, ich glaube, in der Türkei waren, eben mit ihrem Vater. Und ja, und sie gefragt hat, ob sie denn in Zaftert seien. Also was völlig absurd ist, weil also, wieso ruft sie die an? Aber das habe ich erst viel, viel später dann von meinen Kindern erfahren, weil wenn ich das so erfahren hätte, also ich war sowieso dann super, super enttäuscht von meiner Schwester, dass sie nicht mich gefragt hat, sondern meine Kinder gefragt hat, obwohl sie eigentlich wusste, dass ich mit den Kindern nicht in Zaftert bin. Also das war ein riesiges Durcheinander und mein Vater war wohl wirklich richtig wütend auf mich und hat alle total irre gemacht. Und das lief, also lief wohl fast eine Woche lang, bis mein jüngster Bruder mich dann kontaktiert hat und mich gefragt hat, ob ich, ja, was denn jetzt wäre. Also der Papa wäre total wütend auf mich, weil ich mit den Kindern in Zaftert sei. Und dann habe ich nur gedacht, hey, was ist jetzt los? Also ich habe ihm eine Nachricht geschickt, aber ich bin nicht mit den Kindern in Zaftert. Und ja, also das war auch noch mal eine ganz komische Geschichte, also was alles auf mich projiziert wurde und aber keiner mit mir darüber geredet hat. Und das hat mir noch mal diese Situation verdeutlicht, also dass irgendetwas ganz und gar nicht stimmt, dass meine ganze Familie, also meine Eltern und meine Geschwister, ja, alles Mögliche auf mich abwälzen und auf mich projizieren und keiner wirklich ja, mal dahinter schaut. Und dann habe ich, was dann auch noch mal sehr spannend war, gerade als das mit dieser Nachricht kam, hatte ich beschlossen, meinen Bruder in Bosnien zu besuchen und habe mir einen Mietwagen genommen. Und bin mit dem Mietwagen nach Bosnien gefahren, um meinen Bruder dort zu treffen. Und da ich seit meiner, ja, seit dem Krieg nicht mehr in Bosnien war, also meine Großeltern, meine ganze Familie, mein Vater kommen aus Bosnien, aus Banja Luka oder aus der Nähe von Banja Luka. Und ich war 1992 das letzte Mal dort gewesen und seitdem gar nicht mehr. Und damit wollte ich dann, und mein Bruder lebt dort in Sarajevo, also mein schizophrener Bruder. Also ich habe einen Bruder, der eben psychotisch ist, schon seit seinem 20. Lebensjahr. Und der dort halt in so einer Einrichtung lebt. Und ich hatte ihn auch schon 2 Jahre nicht mehr gesehen gehabt und wollte ihn dort dann besuchen und wollte diesen Besuch in Sarajevo damit dann auch verbinden, dass ich die bosnischen Pyramiden besuche. Die bosnischen Pyramiden sind in der Nähe von Sarajevo in Visoko. Und dort hatte ich mir dann auch eine Unterkunft gemietet für 2 Nächte und bin dann dorthin gefahren. Und das war auch noch mal ein ganz besonderes Erlebnis. Und das lief quasi zeitgleich mit dieser ganzen Aktion meiner Nachricht. Und begleitete mich quasi dann auch nach Bosnien. Und ja, und ich werde jetzt ganz kurz nur was über die bosnischen Pyramiden noch erzählen, bevor ich dann das nächste Mal dann mit meiner Geschichte dann weitergehe, weil die bosnischen Pyramiden, das ist wirklich auch noch mal was ganz Besonderes. Also die bosnischen Pyramiden sind von der Wissenschaft nicht anerkannt. Sie wurden quasi entdeckt von einem Amerikaner, der aber aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt, der die bosnischen Pyramide irgendwann Anfang Anfang 2000 noch was entdeckt hatte. Und nach seinen Forschungen sind das die ältesten Pyramiden und die größten Pyramiden auf der Welt, die bis dahin eben entdeckt wurden, also größer und älter als die ägyptischen Pyramiden. Und das wird aber von der Wissenschaft nicht anerkannt. Die Vermutung ist, dass eben die Geschichte vollkommen umgeschrieben werden müsste, wenn man das eben so akzeptieren würde, wenn diese bosnischen Pyramiden tatsächlich die ältesten und die größten Pyramiden wären. Und ich hatte davon ein Jahr zuvor gehört. Es gibt da auch einen Film dazu. Und das fand ich natürlich sehr, sehr spannend. Und das wollte ich mir auf jeden Fall dann anschauen, vor allen Dingen, weil das ganz in der Nähe ist von dort, wo eben mein Bruder lebt. Und so bin ich dann, als ich in Bosnien angekommen bin, das war auch, also die Fahrt alleine durch Bosnien mit dem Auto, das hat wirklich nostalgische Gefühle bei mir hervorgerufen, weil sich eigentlich fast nichts verändert hat seit der Zeit, also seit der Zeit vor dem Krieg. Die Bosnier sind immer noch sehr, sehr arm und das sieht man halt auch. Also es hat sich wirklich optisch fast nichts verändert. Und da gab es auch wieder diese Wassermelonenberge, die ich aus meiner Kindheit kannte. Man kann überall an den Straßenrändern eben gebratenes Lamm am Spieß kaufen und essen, was ich dann auch getan habe. Also ich fühlte mich quasi wie vor 20, 30 Jahren in die Zeit zurückversetzt. Das war schon sehr bewegend und berührend. Und dann habe ich mich aufgemacht, die bosnischen Pyramiden zu finden und bin irgendwie davon ausgegangen, dass das natürlich irgendwie ausgeschildert ist oder so. Ich meine, mir war zwar schon klar, dass es das natürlich nicht so touristisch angelegt ist, wie andere Sehenswürdigkeiten, aber dass es so wenig nur ausgeschildert ist, damit hätte ich nicht gerechnet. Die bosnischen Pyramiden, dadurch, dass sie wissenschaftlich eben nicht anerkannt sind, bekommen also keine Gelder, sondern dieser Amerikaner, Texaner, der auch sehr, sehr wohlhabend ist, ein Multimillionär ist, soweit ich weiß, finanziert die Forschungen und es gibt sehr, sehr viele ehrenamtliche Menschen, die dort eben ausgraben, forschen und dieses Projekt quasi unterstützen. Aber es gibt eben keine Gelder von offizieller Seite oder so. Also deswegen geht es natürlich auch sehr langsam voran und es ist eher versteckter. Und so war es dann auch, dass ich ja die Pyramiden regelrecht suchen musste. Man kann sich das so vorstellen, dass die Pyramiden total bewachsen sind. Also sie sehen aus wie bewaldete Berge. Wobei, wenn man da wirklich auch so drauf schaut, also von oben, wenn man dann einen Blick darauf hat, dann sieht man schon, dass es so Pyramidenformen sind. Aber sie sind einfach bewachsen und bewohnt, da sind Häuser drauf. Und es gab dann schon auch ein paar Schilder, aber die waren sehr gut versteckt. Und vor allen Dingen hatte ich ja mehr vielleicht auch an Ausgrabungen oder so erwartet. Und das war halt nicht so. Und trotzdem, als ich dann schließlich die größte, die sogenannte Sonnenpyramide, dann auch dann gefunden hatte und ich da auch dann drauf geklettert bin, sage ich jetzt mal, war ich doch schon irgendwie, habe ich gemerkt, dass es irgendwie was Besonderes hat, also was Mystisches, eine besondere Energie hat. Also ich würde es wirklich jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat und auch Lust dazu hat, sich das mal anzuschauen, vielleicht auch erstmal einfach im Internet. Da findet man schon dann auch Informationen, wenn man sucht, und dort auch hinzufahren. Und ich hatte mir zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, eigentlich nur die Sonnenpyramide dann angeschaut. Da gibt es auch die meisten Ausgrabungen. Und erst 2 Jahre später habe ich dann die unterirdischen Gänge besucht, die da nochmals eindrucksvoller sind. Also das kann man nur mit einer Führung besuchen, was auch sehr gut ist, weil man dann auch erklärt bekommt, wie die Arbeiten sind, was das Einzelne zu bedeuten hat und so weiter. Aber diese Pyramiden sind ja mehrere Pyramiden, die sind miteinander verbunden über unterirdische Gänge, die aber hier bei den bosnischen Pyramiden noch verschüttet sind und langsam ausgegraben werden. Und die haben eine ganz, ganz, ganz besondere Energie und hohe Schwingung. Und das muss man einfach erlebt haben. Also das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Und am nächsten Tag habe ich dann meinen Bruder dann auch getroffen. Das war auch nochmal eine besonders berührende Begegnung, die mir sehr gut getan hat. Ich habe mit meinem Onkel, dem Bruder meines Vaters, gesprochen und habe darüber auch nochmal besondere Erkenntnisse bekommen, gerade was die Situation mit meinem Vater und mit meiner Familie betrifft. Er konnte mir zwar nicht direkt was sagen, aber ich hatte ja, also wie Geistesblitzer haben sich plötzlich Puzzleteile zusammengesetzt. Für mich, sodass mir ein bisschen mehr klarer wurde, um was es geht, wobei ich es natürlich immer noch nicht genau wusste, aber wie die Verstrickungen sind und dieser Tag mit den bosnischen Pyramiden, das Treffen mit meinem Bruder, die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe im Gespräch mit meinem Onkel. Also das war ein Tag, den kann ich kaum beschreiben. Ja, weil es so angefüllt war und mir so viele neue Erkenntnisse gebracht hat, Klarheiten. Und so bin ich dann sehr erfüllt mit diesen Ereignissen dann wieder zurückgefahren, hatte während dieser Rückfahrt dann noch ein Telefonat mit meinem Vater gehabt, das nicht so schön war, aber wo mir dann auch noch mal das bestätigt wurde, dass eben etwas ganz groß, also wirklich von meiner Familie auf mich projiziert wurde. Ja, also ich kann es schwer beschreiben. Auf jeden Fall war dieser Tag wie eine ganze Woche, sage ich jetzt mal, von den Erfahrungen, die ich für mich gemacht habe. Und dann habe ich auch noch Mostar besucht, da war ich vorher auch noch nie gewesen, auch eine sehr, sehr schöne Stadt, wo ich dann auch noch mal ein Telefonat mit meinem Onkel hatte, das auch noch mal sehr bewegend war. Und dann bin ich dem Sonnenuntergang entgegen, beziehungsweise der war dann eher in meinem Rücken, aber an der Küste entlang gefahren, Richtung Zaftat, und war angefüllt, ja, mit vielen Erkenntnissen und Erfahrungen und auch einer neuen gewissen Klarheit. Ja, das war es erstmal für heute und gerne berichte ich beim nächsten Mal, wie es dann weiterging in diesem Sommer. Und ja, bis dahin euch eine gute Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.